Guten Morgen, auch von meiner Seite. Obwohl, ab 11 Uhr heißt es Mahlzeit beim Schwabenland. Das ist nur für die Schweizer, damit die das wissen. Ab 11 Uhr Mahlzeit. Okay? Ja, interkultureller Austausch, oder? So heißt es heutzutage. Das ist ja schön, wir sind international. Brasilien, Schweiz, Schwäbische Alb. Und dann das Unterland irgendwo hier auch noch. Das zählt ja auch noch dazu. Ich hatte hier eine Serie mit Mose begonnen und die machen wir einfach weiter. Ganz einfach. Ich bin ein Fan davon, Dinge kontinuierlich zu betrachten. Dann kann man nichts auslassen. Und das ist meistens gut so, denn dann kommt man auch an Dinge, die unangenehm sind, die einem nicht passen und wird dabei selber vielleicht auch korrigiert. Und das ist eine tolle Sache. Es ging um Mose und man nähert uns so langsam dem Auszug aus Ägypten an. Das kennen wir alle, das ist gar nicht so schlecht. Nur mal kurz, wie war's? Das Volk Israel war in Ägypten, sie kamen mit Josef und der ganzen Familie dorthin. Sie vermehrten sich, über 400 Jahre waren sie dort. Ja, und dann vergaß man, wo das alles herkam. Und sie wurde zu Knechten gemacht. Sie lebte in Unfreiheit. Sie wurde bedrückt. Sie musste dort arbeiten. Sie waren unfrei. Und dann wurden ihre Kinder umgebracht. Und. Das haben wir schon alles behandelt. Und an dieser Stelle beginnt Gott etwas Neues. Er sagt, ja, ich habe eure Situation gesehen. Und ich will jetzt etwas Neues tun. Ich will euch rausbringen aus dieser Situation. Ich will etwas Neues anfangen. Und neu ist immer gut, oder? Also ein neues Auto. Ein neues Auto. Ja, das hat was, oder? Also ich freue mich so 2 Wochen an ein neues Auto. So ungefähr. Und dann ist es schon wieder alt, gell? Das ist halt so. Aber neu klingt gut. Neu ist klasse. Eine neue Küche. Ja, da kocht sich doch viel besser, oder? Spätzle aus einer neuen Küche. Herrlich. Also neu ist toll. Wir haben es gehört, Casio. Ein Neuanfang. Ein Neuanfang. Das war toll. Da war Freude da. Neu. Bei dir ein neues Leben. Ein neues Kind ist auf diese Welt geboren. Neu klingt gut. Ein neuer Lebensabschnitt für euch. Neu ist klasse. Und was ist da damit verbunden, mit so einem Neustart? Ha ja, neu heißt immer im Gegensatz zu dem, was alt ist. Und jetzt merken wir gleich, alt hört sich nicht so gut an, oder? Ein altes Auto, alte Beziehungen, die sind manchmal schön. Aber alt ist nicht so gut. Und was ist damit verbunden, mit etwas Neuem? Nun, es soll immer besser werden, wie das, was vorher war. Wie das, was alt war. Die neue Küche soll besser sein. Das neue Auto soll besser laufen und. Das verbindet man mit neu. Und so hat man manchmal einen Neustart, einen Neuanfang. Und da hat man die Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Und so war es bei den Israeliten auch. Etwas Neues sollte beginnen, etwas Besseres. Ah ja, eine neue Arbeitsstelle. Hä? Warum verlässt man die alte? Weil man hofft, die neue ist besser. Neue Arbeitsstelle. Ah ja, neue Freunde. Ja, das ist peinlich, gell? Das gehört dazu. Etwas Neues beginnt, ja? Manche legen da ihre Hoffnung drin. In dieser Welt ist das übrigens auch so. Manche leben in langen Beziehungen und denken dann, oh, jetzt muss was Neues passieren. Und dann haben sie einen neuen Mann und eine neue Frau. Das kann auch passieren. In der Hoffnung, dass es besser wird. Und nach ein paar Wochen stellen sie fest, ah, ist doch jetzt so ganz. Das ist dann die Kehrseite dieser Geschichte. Aber die Hoffnung, die ist immer da. Mit etwas Neuem hat man Hoffnung, dass es besser wird. Und ja, manchmal will man halt auch raus. Und so war es bei den Israeliten. Vielleicht sind Lebenssituationen schwierig, vielleicht ist mein Umfeld schwierig und dann will man raus. Und man denkt, ah, wenn sich das ändert, dann wird alles besser. So will man es dann machen. Vielleicht ist man in einer schwierigen Lebenssituation, in einer Schieflage. Vielleicht ist man irgendwo in einer Sackgasse gelandet. Ah, immer der gleiche Trott, immer nichts. Ich kann nicht mehr. Ich brauche was Neues. Und so ist es klar. Ist ein Traum vieler. Und wandert sie aus. In Deutschland ist das so furchtbar. Ah, so ähnlich wie in der Schweiz. Also, und dann wandert man aus. Ist doch klar. Man will es tatsächlich ändern. Und so war es hier auch. Die Israeliten wollten daraus. Sie schreien zu Gott und sagen, hilf uns. Hilf uns. Und Gott sagt, ja, ich helfe euch. Es beginnt jetzt etwas Neues. Aber was ist passiert? Gott beruft Mose und sagt, führe mein Volk aus. Und er ist gehorsam. Er geht hin, er sagt zum Pharao. Und er war begeistert. Er war so begeistert, dass er gesagt, die wollen nicht mehr schaffen. Die haben zu viel Zeit, die denken nach. Nee, die sollen noch mehr arbeiten. Und es passiert genau das Gegenteil. Die Hoffnung, dass es besser wird, wird ins Gegenteil verkehrt, es wird schlechter. Es ist ein Fehlstart. Und zwar ein massiver Fehlstart. Sie werden noch mehr bedrückt. Und die Hoffnung, die sie hatten, wird mit einem Schlag zerstört. So war es da. Fehlstart, das war das Thema vom letzten Mal. Aber Gott ist nie am Ende. Und das ist das Schöne. Auch wenn es manchmal so aussieht, auch wenn manches vielleicht mal it so läuft, Gott ist nie am Ende. Und so lesen wir jetzt weiter. Ein Fehlstart kann entmutigen. Und man kann sagen, okay, oh, vielleicht war es doch falsch und überhaupt, aber nein. Wenn Gott etwas plant, wenn Gott etwas sagt, dann ist es immer richtig und dann kann es auch mal Schwierigkeiten geben. Und so lesen wir weiter im 2. Mose Kapitel 6. 2. Mose Kapitel 6. Die Verse 6 bis 12. Zweiter Mose 6, die Verse 6 bis 12. Gott erscheint dem Mose wieder. Und dann sagt er Folgendes. Darum sage den Kindern Israel, ich bin der Herr. Und will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch von ihrer Knechtschaft erretten und will euch durch einen ausgestreckten Arm und große Gerichte erlösen. Ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein, dass ihr erfahren sollt, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, darüber ich meine Hand aufgehoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gäbe. Das will ich euch zu besitzen geben. Ich, der Herr. Und Moses sagte solches den Kindern Israel. Sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Und da redete der Herr mit Moses und sprach, geh hinein, sag dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israel aus seinem Lande ziehen lasse. Und Moses aber redete vor dem Herrn und sprach, sieh, die Kinder Israel hören mich nicht, wie sollte mich denn der Pharao hören? Gott sagt, jetzt geht's weiter. Ich will euch herausbringen, aber alle sind deprimiert. Das Volk hört nicht mehr zu. Sie sind so enttäuscht, sie waren voller Hoffnung, jawohl, raus hier. Und dann klappt's nicht und dann sind sie völlig am Boden. Und auch Mose war sicher am Boden. Aber Gott redet zu ihm und sagt, ich will es tun. Und Mose war zunächst einmal gehorsam. Er geht zu ihnen und erlebt dann eine völlige Ablehnung. Eine völlige Ablehnung. Und das ist interessant. Er bekommt dann die Anweisung, er soll nochmal zum Pharao gehen. Und dann sagt er, nee. Ich blamier mich doch nicht noch einmal. Enttäuschte Hoffnung ist etwas Schlimmes. Wenn man so Hoffnung hat und die wird enttäuscht, dann sinkt man in ein Loch, das sehr, sehr tief ist. Vielleicht haben das manche schon erlebt. Man hat so Hoffnung. Und dann klappt es nicht. Und dann ist man tiefer unter, als man vorher war. Und das ist genau hier passiert. Tiefer geht es nicht mehr. Aber wenn man ganz unten ist, dann kommt Gott. An dieser Stelle kommt Gott doch nie. Dieser Mose ist für mich so eine herausragende Persönlichkeit. Ich wäre nicht mitgegangen, ganz ehrlich. Ich wäre nicht gegangen. Nach so einer Enttäuschung hätte ich aufgegeben, ganz sicher. Aber Gott weiß, wen er da vor sich hat. Und er sagt ihm, gehe hin. Mose äußert seine Bedenken, aber er ist trotzdem gehorsam. Und das ist beeindruckend, dass man Gott immer gehorsam ist, auch wenn es mal schlecht aussieht. Wer Gottes Willen tut, der kann auch manchmal Schlechtes erfahren, Enttäuschung erleben, aber wer Gottes Willen tut, ist immer auf dem richtigen Weg. Und am Ende, ganz am Ende, dann wird alles gut. In Indien gibt es ein Sprichwort, es wird am Ende alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Bei Gott wird es gut, ganz am Schluss. Mose bekommt eine klare Anweisung. Ja, und dann beginnt Gott, seinen Plan auszuführen. Er holt die Israeliten aus diesem Land heraus. Aber nicht mit so einem Knall, nicht mit einer einmaligen Aktion, sondern er schickt 10 Plager. Kein einmaliges Feuerwerk. 10 Plager, und zwar über einen ganz langen Zeitraum. Ich gehe davon aus, die 10 Plager und so muss ich nicht weiter erläutern. Gehen wir mal davon aus, das wissen die meisten. Wer es nicht weiß, kann sich ja nachher noch mal ein bisschen erkundigen oder den Text vielleicht dann auch lesen. Es sind 5 Kapitel, ist ein bisschen lang, der dann heute zur ersten Plage kommt. Also, man macht heute alle Plagen. 10 Plagen über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder sogar Monaten. Das ging nicht so Schlag auf Schlag. Erste Plage, oh, nächster Tag, zweite Plage und so weiter. Nein, das ging ganz schön lange. 10 Plagen, so macht's Gott. Und mit dem beginnt er diesen Eingriff in das Leben des Volkes Israel. Am Ende kommt die wichtigste Plage. Am Ende tötet er alle Erstgeburt in Ägypten. Und Israel wird verschont. Und das war dann der Tag des Auszugs. Der Tag, an dem wirklich ein Neubeginn stattfand. Ich gehe davon aus, die Geschichte ist bekannt. Okay, können wir machen. Gut. Also gucken wir uns bloß einzelne Aspekte an. Was hat es denn mit diesen Plagen auf sich? Warum 10 Plagen? Ganz klar. 10 Plagen, warum? Warum nicht dieser große, entscheidende Knall? Hätte ich auch sein können. Gott greift ein, tut ein großes Wunder, die Ägypter erschreckt und Israel kann ausziehen. Nein, Gott macht es nicht, aber warum? Und Gott gibt selber die Antwort, nämlich 2 Kapitel weiter im Kapitel 9, Verse 13 bis 16. Da gibt Gott an, warum er es auf diese Art und Weise macht und nicht anders. Einfach umblättern, 9, ab Vers 13 bis Vers 16. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dich am Morgen früh auf und tritt vor den Pharao. Da ist schon ein paar Sachen passiert, aber hier erklärt er es. Und sprich zu ihm. So spricht der Herr, der Gott der Hebräer: Lass mein Volk gehen, dass es mir diene. Sonst will ich diesmal alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk, damit du erfahrest, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Denn ich hätte dich und dein Volk mit Pestilenz schlagen können, dass du von der Erde vertilgt worden wärest. Aber ich habe dich deswegen bestehen lassen, dass ich dir meine Macht zeige und dass mein Name auf der ganzen Erde verkündigt wird. Also Gott sagt, ich hätte es machen können mit einem Schlag, aber das war nicht sein Ziel. Das war nicht das Ziel. Es sollte ein Machtbeweis dieses Gottes sein, denn in Ägypten gab es viele Götter. Und da musste man beweisen, dass der Herr, der Gott Israels, der lebendige, wahre Gott ist. Und so zeigt er es ihm, nämlich dem Pharao. Er soll es erkennen. Das ist mal der allererste. Er soll erkennen, dass dieser Gott der Israeliter der wahre Gott ist. Er hat sich ja selber als Gott gesehen. So war's. Dann auf der ganzen Erde. Gott wollte seine Macht weit und breit kundtun. Und man sieht es dann auch. Zum Beispiel, als sie dann später, 40 Jahre später, in das Land einzieht, vielleicht kennt ihr die Geschichte auch, sie zieht ein und sie schickt Kundschafter in das neue Land und da war eine Hure, Rahab, die kennt ihr jeder, gell? Und sie sagt etwas. Das ganze Volk hier ist verzagt. Denn wir haben gehört, was Gott getan hat, wie er euch das Schilfmeer begleitet hat und. Das heißt, diese Geschichte hier, die war in der ganzen Gegend bekannt. Und so hat Gott seinen Namen groß gemacht. Das war das Ziel. Und darum diese 10 Plager. Alle wussten das dort in der Gegend. Alle. Rahab sagt es ganz klar. Dann, logisch, er sagt an anderer Stelle, und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke. Auch die Ägypter sollen sehen, wer der wahre Gott ist. Also es geht wirklich darum, Gott will zeigen, dass er der allmächtige Gott ist, der alles in seiner Hand hat, der alles kann, der allmächtig ist. Und natürlich den Israeliten selber, haben wir vorher schon gelesen, und natürlich Mose. Und so macht Gott diese 10 Plager. Und diese 10 Plager, wenn man die genau anguckt, dann stellt man fest, jede einzelne Plage trifft einen Gott der Ägypter. Jede Plage steht für einen Gott in Ägypten. Und es fängt ja an, zum Beispiel der Nil. Der Nil wurde in Ägypten als Gott angebetet. Warum? Nun, der Fluss, der ging ja durch ganz Ägypten durch. Links und rechts vom Nil ist furchtbar fruchtbar. Und der hat immer Wasser und sie wurde immer versorgt. Und das ist klar, wer mich versorgt, wer mir mein Leben gibt, das muss ja wohl Gott sein. Ganz klar. Und deshalb wird das Wasser im Nil zu Blut. Alles, auf was sich die Ägypter verlassen hatten, nämlich auf ihre Götter, das straft Gott. Mit jeder einzelnen Plage. Und deshalb beweist er sich. Das ist der Beweis Gottes. Also der Nil, die Wasserader. Dann die Sonne war einer der größten Götter in Ägypten. Auch das straft er. Er lässt es finster werden. Und ohne Licht kein Leben. Ich glaube, das weiß man, oder? Ohne Licht kein Leben. Ha ja, hat jemand am Freitag Fußball gesehen? Irgendjemand, ah nein, die Fromme guckt kein Fußball. Ah, erwischt, gell. Also ich habe es gesehen. Sie haben in München gespielt. Und die spielen, für die, die es wissen, gell, erkläre ich es jetzt, die spielen auf einem grünen Teppich, aber das ist ein biologischer Teppich, man nennt es Rasen. Und der ist grün. Okay? Und so ein Stadion ist eine interessante Geschichte. Also es in München ist toll, da sind nämlich die Zuschauerplätze überdacht, damit die, die so begeistert sind und Sport machen, sich dem Wind und Wetter aussetzen, damit die nass werden, wenn es regnet, ist ja klar, wenn sie teuer bezahlt. Und in der Mitte oben ist ein Loch drin in diesem Stadion. Und unten ist die Wiese. Und jetzt gibt es ein Problem. Also ist mir halt aufgefallen. Die Sonne, die steht bei uns meistens so leicht schräg. Dann kriegt der Rasen keine Sonne ab. Das ist der Witz, gell? Und ich habe dann das Stadion mal besichtigt. Interessant. Und dann denke ich, was sind das für große Gestelle mit riesen Lampen da drauf? Tatsächlich, die haben Wege mit Lampen drauf, mit denen die dann über den Rasen gefahren werden, damit das Gras Licht bekommt und wächst. Spannende Geschichte, gell? Ohne Licht kein Leben. Ohne Licht kein Leben. Es wird nichts wachsen, gar nichts mehr. Und deshalb wird es finster hier. Er straft diesen Sonnengott. Dann die Viehseuche, klar, Vieh steht für Reichtum und so weiter und so fort. Und das ist das, was Gott macht. Gott zeigt ihnen, ich kann alle eure Sicherheiten, auf die ihr euch verlasst, auf das Wasser vom Nil, auf das Licht der Sonne, auf euer Vieh, das euch Milch und Fleisch gibt, auf wenn ihr euch auf das verlasst, das kann ich alles auf einen Schlag wegnehmen. Alle Sicherheiten kann Gott wegnehmen. Und so ist es bei uns manchmal auch. Wir verlassen uns manchmal auf vieles. Also manche verlassen sich auf ihr dickes Bankkonto. Oder? Hat deine 2 Millionen? Kannst du ruhig zugeben. Bei Schweizer schwätzen wir nicht drüber, gell? Die sind ganz außer vor. Ja, auf was verlässt man sich? Sein Bankkonto? Auf seine robuste Gesundheit? Was verlässt man sich? Auf seine starke Psyche? Was verlässt man sich? Es kann alles mit einem Schlag weg sein. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Und man hat nichts im Griff. Ein Kollege hat blühendes Leben. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Prognose maximal 9 Monate. Er hieß nur Braun. Also, war echt schlimm. Es war für mich erschreckend. Erschreckend. Und dann denke ich manchmal, wenn ich in meinem Bauch denke, oh, wird doch nichts passieren. Aber es kann so schnell gehen. So schnell. So schnell. Geld. Pff. Man kennt ihr Geld gut angelegt. Vielleicht auch falsch. Und dann ist es mal weg. Ganz schnell geht es. Unsere psychische Gesundheit, unsere Stabilität. Lass mal 3 Sachen passieren und dann steht Bäume da, die dann sehr schnell umfallen. Depression kann sehr schnell an uns, ist keiner davor gefeit. Auf meine Klugheit, ja, ich war schon irgendwie, bis jetzt habe ich mich immer durchs Leben geschlängelt, oder? Ja, klar, auf meine Klugheit. Jakob war auch ziemlich klug, bis auf jemanden getroffen ist, der noch klüger war als er. Sein Onkel Laban, ja, das war nett. Herr Jakob war ein Betrüger, hat er alles so nah drehen. Super, aber sein Onkel, der war noch heißer drauf, Mann. Und vielleicht treffen wir dann auf jemanden, der noch klüger ist als mir, noch cleverer. Und so nimmt Gott jede Stütze weg. Mein soziales Netzwerk, zumal ist es weg, kann sehr schnell gehen. Wenn man vielleicht Dinge vertritt, die andere nicht hören wollen, dann ist man sehr schnell alleine. Und so macht es Gott hier. Gott demonstriert, wie labil alles ist. Wie die Dinge, auf die wir uns verlassen, zumal schlagartig weg sein können. Und zeigt damit an, er ist derjenige, der uns versorgt. Er ist derjenige, der uns stützt. Er ist derjenige, der uns alles gibt. Er ist es doch. Und das muss man manchmal einfach dankbar anerkennen. Und sagen, danke, dass du Leben gibst. Danke, dass du mich versorgt hast. Und manchmal läuft es halt nicht so. Dann muss man sagen, ja, auch deshalb danke. Wie viele glückliche Momente hat man denn gehabt, die man dann sehr schnell vergisst? Man muss Gott, als Ursache all unseres Lebens anerkennen. Du bist nur hier, weil Gott dich will. Ist das klar? Deine Eltern waren ein Stück weit beteiligt. Wenn Gott nicht wollte, dass du hier bist, wärst du nicht hier. Ist dir das klar, Benni? Hä? Sag's mal deine Eltern. Ja, vielleicht warst du Wunschkind. Ja, aber manche Wünsche werden nicht erfüllt, ist auch klar. Gott schenkt Leben. Gott schenkt euch ein neues Kind. Und das ist gut so. Okay. Und so ist Gott. Er beweist sich als der, der Leben schenkt und Leben erhält. Ja, und die Rolle des Pharaos in dieser Geschichte ist eh ein bisschen seltsam, gell? Warum braucht es 10 Plagen, bis er sie endlich gehen lässt? Also noch 3 hätte ich wahrscheinlich aufgegeben. Ah gut, noch 5. Benni noch 7. Und wo ist ein harter Hund hier? Du vielleicht? Keine Ahnung. Da hat jeder ein bisschen anderes Feeling. Pharao lässt alle Plagen zu und weigert sich jedes Mal. Er spielt eine sehr unglückliche Rolle. Und warum ist das so? Naja, im Kapitel 11, das sagt er in Vers 9 und 10, das ist kurz vor der letzten Plage. Der Herr aber hatte zu Mose gesagt, der Pharao wird euch nicht hören, damit meine Wunder in Ägypten viel geschehen. Also hatte Mose und Aaron all diese Wunder vor dem Pharao getan, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er die Kinder Israel nicht aus seinem Lande entließ. Gott hat sein Herz verstockt. Das hat Gott gemacht. Gott hat das Herz des Pharaos verstockt, dass er gar nicht anders konnte. Oh, jetzt wird es theologisch schwierig, gell? Jetzt wird es spannend. Wie ist das? Kann Gott ein Herz verstocken? Ja, sagt er. Ich habe es verstockt. An mancher Stelle steht, dass Pharao sein Herz verstockt hat. Und jetzt wird es nachher schwierig. Hat er es verstockt? Hat es Gott verstockt? Was ist eigentlich ein verstocktes Herz? Um was geht es da eigentlich? Nun, ein verstocktes Herz ist etwas, ein Mensch hört und sieht, aber er kann es nicht verstehen, was passiert. Er kann es nicht verstehen. Es ist alles sehr offensichtlich und trotzdem versteht er es nicht. Ein verstocktes Herz hat eher was mit dem Willen zu tun als mit dem Verstand. Pharao hat alles gesehen, aber er wollte sich nicht diesem Gott unterordnen. Bei ihrer Bekehrung geht es doch nicht darum, dass man sagt, Gott lebt oder Gott existiert oder man erkennt Gott an, sondern geht es darum, dass ich mich unter Gott stelle. Dass ich anerkenne, dass ich Geschöpf bin und er alles mit mir machen kann, was er will. Um das geht es bei ihrer Bekehrung. Ich ordne mich Gott unter und Pharao wollte sich Gott nicht unterordnen. Er wollte Gott bleiben. Und deshalb lässt er sie gehen. Das ist ein verstocktes Herz. Da geht es doch nicht um Beweise. Er sieht doch alles. Dann ist die Frage, wenn wir jemanden treffen, der verstockt ist, ja, sollen wir dem dann das Evangelium verkündigen? Sollen wir dem ein Büchle geben, einen Flyer? Sollen wir das machen? Boah, tut nichts. Habt ihr euch doch verstockt? Das ist doch wertlos. Man weiß es nicht. Wer sieht denn das Menschenherz an? Wir? Tut mir echt leid. Ich bin über 30 Jahre verheiratet, weiß manchmal nicht, was meine Frau denkt. Woher? Es geht nicht. Man sieht es nicht. Man weiß es manchmal. Man vermutet, aber wir wissen es nicht. Nur Gott weiß es. Und deshalb, unsere Aufgabe ist nicht über verstockte Herzen zu diskutieren, sondern wir sollen das Evangelium predigen. Und so war es Mose Aufgabe, die Plage zu bringen, eins nach dem anderen, zum Zeichen für den Pharao und für die Ägypter und für die Israeliten. Das war seine Aufgabe und das ist unsere Aufgabe. Und deshalb brauchen wir uns an der Stelle über Theologie nicht unterhalten. Weil es keine Bewandtnis hat. Es hat keine Konsequenz für uns. Wir verkündigen das Evangelium und damit hatten. Der Rest ist doch in unsere Sache. Wie für mir kleine Menschen durchblicken werden. Das ist echt, das ist eine Illusion. Gott weiß es. Und wenn wir Gottes Wort gehorsam sind und das tun, was er von uns verlangt, dann machen wir alles richtig. Und dann wird er das schon klären, wie das damals ist. Man könnte ja Gott fragen. Irgendwann mal später. Wie denn das jetzt ganz genau war, also mich würde schon interessieren. Aber im Augenblick kann ich viel diskutieren und in der Zeit nicht das Evangelium verkündigen. Und dann habe ich alles falsch gemacht. Genau das ist das Problem. Wichtig ist, wir müssen darüber nachdenken, aber wenn es uns so gefangen nimmt, dass man das Wesentliche vergisst, dann haben wir was falsch gemacht an der Stelle. Wie sieht man es denn? Können Beweise Menschen zu Gott bringen? Nein. Sie können eine Hilfe sein. Sie können ein Anschubser sein. Aber letztendlich eine Bekehrung erfolgt nicht aufgrund von klaren Beweisen. Niemals. Da geht es darum, will sich jemand unter Gott beugen oder nicht. Das ist das Entscheidende. Beweise können helfen, aber wir sehen es doch da. Also, liebe Leute, was da passiert ist, das ist unglaublich. Und trotzdem sagt er nö. Und das ist das. Das ist das, was wir immer wissen müssen. Wenn wir das Evangelium predigen, reicht es. Es kommt zur letzten Plage. Also, das wisst ihr, die Erstgeburt Ägyptens soll getötet werden. Die letzte Plage des Pascha, die Tötung aller Erstgeburt der Ägypter, die Entscheidung. Gott sagt, ich werde meinen Racheengel durch das Land Ägypten ziehen lassen und alle Erstgeburt dort wird sterben. Und dann wird er euch ziehen lassen. Das sagt Gott. Das muss noch passieren. Und so geschieht es denn auch. Und die Frage, die mir gestellt habe, ist, warum schlägt Gott eigentlich nur die Erstgeburt und nicht alle Ägypter. Wir denken ja, okay, er könnte ja alle erschlagen, aber das tut er nicht. Gott tötet nur die Erstgeburt in Ägypten. Sonst niemand. Nur die Erstgeburt. Die Frage ist, warum? Warum nur die Erstgeburt? Jetzt wär's doch mal an der Zeit gesagt, also jetzt Schluss mit denen. Aber nein, Gott macht es jetzt so. Nur die Erstgeburt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man die Frage beantworten kann. Also schlage ich mal drei vor. Ihr habt sicher nur eine vierte, eine bessere, aber ist okay. Sagt es mir nachher, ich schreibe es dann auf meinen Zettel. Erstens, also jetzt überlegen wir mal, was wäre wohl passiert, wenn Gott alle Ägypter erschlagen hätte? Tabula rasa. Verdient hätte es ja. Was wäre wohl passiert an der Stelle? Was hätten wohl die Israeliten gemacht? Ihr dürft mitarbeiten. Die wären dort geblieben. Entschuldigung. Da gibt's Zwiebeln und Knoblauch und alles andere auch. In Hülle und Fülle. Ja, Entschuldigung, wenn die anderen weg sind, die Häuser sind da, die Felder sind da, es ist alles da, was man braucht. Entschuldigung, wir bleiben doch da. Richtig, die wären geblieben. Ganz klar. Sie hätten keinen Grund mehr zu gehen. Und ganz ehrlich, ich wäre geblieben, logisch. Ha. Und das will Gott nicht. Gott will, dass sein Volk in ein anderes Land geht. In ein Land des Glaubens. In das Land, wo ständig dieser Nil die Fruchtbarkeit bringt. Wo der Nil einen erlehrt, wo die Sonne einen erlehrt. Sondern er will, dass sie in das Land des Glaubens geht, nach Israel, wo es nur regnet, wenn Gott es sagt. Wo sie auf Regen angewiesen sind. Und wenn es dort nicht regnet, dann wächst dort nichts. Und das wussten sie. Das Land des Glaubens, so sagt er es in der Geschichte von Elia. Das Land, wo es regnet. Nicht so wie das Land Ägypten. Dort sollen sie hingehen, in das Land des Glaubens, nicht in Ägypten. Also alle. Ganz klar. Dann die Erstgeburt war das Wichtigste für die Zukunft der Familie. Die Erstgeburt war der Thronfolger im Königshaus. Das sehen wir doch. Wie heißt der neue König von Charles, gell? Charles war Erstgeburt, oder? Soweit ich weiß. Ich bin nicht so ganz firm mit der Adligen. Seine Schwester aber. Tut mir echt leid. Die N. Ja? Und der Nächste, wer wird es jetzt, wenn Charles nicht mehr ist? William. Ah, ja, sehr schau, ihr kennt euch gut aus. Merkt ihr was? Die Erstgeburt ist immer die Zukunft der Familie. Und wenn die Erstgeburt ausgelöscht ist, dann sagt Gott, ich lösche eure Zukunft aus. Um das geht's. Und wenn die Erstgeburt überlebt, heißt es, ich habe eine Zukunft für euch. Ich sichere euch eure Zukunft. Das ist das mit der Erstgeburt. So ist es gemeint. Es geht um eine Hoffnung, um eine Zukunft, um die Langzeitperspektive, um die Freiheit in Ewigkeit. Um die Zukunft geht's bei der Erstgeburt. Und dann ist nämlich die Erstgeburt nur ein Hinweis auf das, was kommen soll. Nämlich Jesus Christus, das Paschalam, das Opfer. Oh ja, ich bin gleich fertig. Ab jetzt macht Gott hier einen großen Unterschied zwischen Ägypten und Israeliten. Am Anfang bei den ersten Plagen hat es alle getroffen übrigens, alle. Ganz klar. Zum Beispiel bei den Fröschen. Oder beim Blut der Nil, die kommen überall hin. Dann macht Gott einen kleinen Unterschied, nämlich schon bei den Fliegen, beim Licht, da war es bei den Ägyptern dunkel, bei den Israeliten war es hell. Da macht Gott schon einen Unterschied. Da sagt Gott, hier ist hell, hier ist dunkel. Aber jetzt passiert nochmal etwas anderes, was jetzt den gewaltigen Unterschied ausmacht. Nämlich, es erfordert jetzt einen Gehorsam. Gott sagt, ihr müsst ein Opfer bringen, ein Lamm. untadelig, ohne Fehler, ohne alles. Ihr müsst sogar gucken, eine Weile beobachten, ob das auch wirklich so ist. Das wird heute noch so gemacht. Man muss beobachten, gucken, ist das was? Übrigens wieder Herr Jesus. Man sollte ihn sehen, eine Zeit lang, wie ist Gott und so weiter. Ganz, ganz, ganz enge Verbindung an der Stelle. Es bedarf eines Opfers, das man dann schächtet, das die Familie isst, und es bedarf eines Gehorsamschrittes. Nämlich, sie sollte mit dem Blut diese Pfosten bestreichen. Die Oberschwelle und die Seite, nicht die Bodenschwelle, denn auf das Blut tritt man nicht. Und was schützt man dann, wenn sie das gemacht haben? Sie haben diese Pfosten bestrichen und dann haben sie gewartet. Sie haben das Opfer gegessen. Und dann ging dieser Racheengel um. Und dann hörten sie die Schreie. Dann wurde die Erstgeburt in den Häusern getötet, die nicht ihre Pfosten bestrichen hatten. Und manchmal höre ich ja schon Predigten gehört, die sagen, ja, wer hinter dem Blut ist, der ist geschützt. So war es nicht. Wen hat man denn da geschützt? Wer wurde durch das Blut geschützt? Bitte? Nur die Erstgeburt. Das muss einem bewusst sein. Das vergessen wir manchmal. Wir haben dann so, geschützt durch das Blut. Ja, ja, alles gut. Nein, hier muss man klar bleiben beim Text. Der Text sagt, die Erstgeburt wurde geschützt. Dass die Erstgeburt nicht getötet wird. Und was heißt das? Die Zukunft, die überlebt. Es gibt eine Zukunft. Denn das neue, das zukünftige Leben war in Gefahr. Das war das Problem. Und die wird geschützt durch dieses Opfer und durch das Blut. Und so waren zwei Schritte notwendig. Ein Opfer und Gehorsam für diesen Neuanfang. Für die Zukunft. Und so ist es immer noch. Es bedarf eines Opfers und es bedarf des Gehorsams, um einen Neuanfang zu machen. Und dann beginnt etwas Neues, etwas ganz Neues. Ein Leben in Freiheit, das tatsächlich Zukunft hat. Und um das geht's. Und wir sehen an der ganzen Geschichte, wie Gott es macht. Jeder Neuanfang hat eine Vorbereitungszeit. Gott arbeitet immer gründlich. Und jede Bekehrung, jeder Neuanfang, auch im Leben eines Gläubigen, manchmal ist man in einer Sackgasse, versendet irgendetwas, jeder Neuanfang wird von Gott vorbereitet. So wie hier. Und zwar äußerst gründlich. Erster Punkt. Zweiter Punkt. So ein Neuanfang, bei dem wirklich alles verändert wird, wo es echte Hoffnung gibt und nicht nur eine Pseudo-Hoffnung, ist nur bei Gott möglich. Freiheit ohne Gott ist eigentlich nur eine andere Form der Sklaverei. Sage ich mal ganz deutlich. Ohne Gott gibt es keine wahre Freiheit. Man schlittert wieder in die nächste Knechtschaft hinein. Das sieht am Anfang nicht so aus, aber es wird wieder in der Knechtschaft enden. Dritter Punkt. Gott macht den Neuanfang immer mit einem Ziel. Nämlich das Leben im neuen Land. Da sollte sie hin. Und so richtet Gott das auch für die Israeliten ein. Dieser Tag, dieser Monat war für die Israeliten der Beginn des neuen Jahres. Damit zeigt dann, etwas Neues geschieht. Ein Neuanfang ist immer der Start für einen neuen Weg, den man dann gehen muss. Gläubige haben eine Zukunft. Und eine gute Zukunft, das muss man immer sagen. Und das Wichtigste an der ganzen Stelle ist, dieser Gott, der den Neuanfang ermöglicht, der hat alles in seiner Hand, so wie er es da bewiesen hat. Alles. Dieser Gott, der begleitet uns dann. Er geht mit, er zieht mit aus, er begleitet sie. Er geht mit, er macht den Neuanfang und er geht mit. Und so wie er am Anfang, so wird es auf dem Weg sein, bis in den Himmel. Und er ist der Einzige, der uns echte Stabilität und Nachhaltigkeit in dieser Welt gibt. Alles ist labil und unsicher, wir sehen es ja jetzt gerade. Alles ist labil und unsicher. Aber bei diesem Gott, da gibt es das nicht. Er ist die einzige stabile Größe in dieser Welt. Und ich sag's euch, man kann sich glücklich schätzen, wenn man diesen Gott seinen Gott nennen darf. Und darüber muss ich ehrlich sagen, bin ich so froh. Wenn ich höre, wie manchmal diskutiert wird und wie Unsicherheit herrscht, dann denke ich, ja, das stimmt. Menschen haben Angst, weil sie keine Zukunft sehen. Aber wenn man gläubig ist, dann hat man eine Zukunft. Und zwar die beste Zukunft, die man haben kann. Amen. Soll ich noch beten? Okay, ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du ein großer Gott bist, dass dir alles möglich ist. Ich danke dir, dass du mit uns einen Neuanfang gemacht hast, die mir dich kennen, und dass du einen Neuanfang willst für die, die dich nicht kennen. Ich danke dir aber auch, dass du uns danach nicht alleine lässt, sondern auf dem Weg begleitest, auch wenn es manchmal durch tiefer und höher geht. Ich danke dir, dass wir nie allein gelassen sind in dieser unsicheren Welt, sondern dass wir wissen dürfen, du hast unser Leben in deiner Hand, auch wenn es manchmal nicht so ganz einfach ist. Ich danke dir, dass du groß genug bist. Ich danke dir, dass du aber auch gütig und gnädig bist und auch so mit uns umgehst. Und ich danke dir, dass du uns vergibst. Amen. Amen. Sorry, dass ich ein wenig überzogen habe. Aber ich bin noch 45 Minuten drin. Ich bin einfach leer und 45 Minuten. Das ist bei mir schon Hardware.
Sorry. Schön, dass du nicht nur auf Ferien getrimmt bist. Vielen Dank für die Botschaft. Dann sind wir am Ende. Ich darf euch verabschieden. Ich wünsche euch Gottes Segen für die kommende Woche. Und zum Schluss singen wir noch das Lied 225 und nimmst auch Grüße mit nach Biesingen.